Herzlich willkommen zu This is not Berlin, dem Podcast von Gründern für Gründer jenseits der Metropolen. Ich bin Christian Wolf, unter anderem habe ich Escudes New Electronics in Frankfurt an der Oder gegründet. Zwei Drittel aller deutschen Tech-Startups entstehen außerhalb von Berlin, Hamburg und München. Ich glaube, du kannst überall ein erfolgreiches Startup aufbauen. Heute sprechen wir mal darüber, wie ein Startup-Ökosystem geupdatet werden kann. Mein Gast ist Christoph Rädke. Er hat in Mannheim gezeigt, wie ein Angel in Residence mit seinem Netzwerk, Methoden und seinen Erfahrungen eine Wirtschaftsförderung und das gesamte Ökosystem in einer Stadt spürbar bewegen kann. Es geht um Mentoring auf Augenhöhe, die Ausbildung neuer Business Angels vor Ort und frischen Wind in den Amtsstuben. Du erfährst, was eine Kommune konkret gewinnt, welche Maßnahmen in Mannheim funktioniert haben und wie du das Modell vielleicht auch in deiner Stadt startest. Christoph hat jedenfalls sehr hart versucht, mich davon zu überzeugen, in meiner Heimat Koblenz mal das Konzept zu pitchen. Ob er mich überzeugen konnte? Bleib bis zum Ende dran, dann erfährst du es.
Noch ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast dient der Information und Unterhaltung. Wir teilen hier persönliche Erfahrungen und Einschätzungen. Das ist keine Anlage- und Rechts- oder Steuerberatung. Bitte triff keine Gründungs- oder Investitionsentscheidung, nur auf Basis der Inhalte dieses Podcasts. Das gilt auch für Börsengeschäfte. Mach immer deine eigene Recherche und hol dir professionelle Beratung. Gründen, investieren und traden sind mit Risiken verbunden bis hin zum Totalverlust. Host, Gäste und der Dienstanbieter dieses Podcasts haften nicht für Schäden, die dir entstehen könnten.
Herzlich willkommen, Christoph.
Schön, dass ich dabei sein kann, Christian.
Wir kennen uns ja jetzt schon seit wirklich ziemlich genau 10 Jahren und deswegen bin ich auch ganz besonders froh, dass wir miteinander sprechen. Und du hast ein sehr, sehr spannendes Thema uns mitgebracht. Angel in Residence. Entrepreneur in Residence kenne ich, Angel in Residence, das musst du mir nochmal erklären. Pitch doch mal dein Konzept.
Das Konzept ist, dass etwas, was in der Startup-Szene sehr, sehr gut funktioniert und vielleicht auch fundamental für den Erfolg der Startup-Szene verantwortlich ist, nämlich die Beziehung zwischen Business Angel und Gründenden, dass man diese Beziehung und die ja 100 praktische Ausprägungen hat, auch in Bereiche bringen kann, die bislang damit gar nichts zu tun haben und die vielleicht sogar genau opponierend sind, nämlich zum Beispiel Kommunen oder sogar Behörden oder natürlich Unternehmen, aber vielleicht auch Universitäten und Forschungsstätten. Und wir haben in Deutschland ja nachdem wir ja die Startup-Szene hier auch schon bald 30 Jahre alt wird, haben wir wirklich Tausende von Menschen, so wie dich ja auch, die schon mal das gesamte Ding durchgespielt haben, die gegründet haben, die gescheitert sind, die Geld geraced haben oder Geld investiert haben. Das heißt, wir haben da einen riesen Erfahrungsschatz. Und wir haben ja auch Tausende und Abertausende von Business Angels, die sich auf diese Art und Weise einbringen in Startups. Und trotzdem haben wir parallel dazu ja Organisationen, die Bürokratie, die Verwaltung, die Kommunen, die völlig unbeleckt davon bleiben. Ja, auch 30 Jahre später hat man da das Gefühl, die existieren immer noch so, wie sie im 19. Jahrhundert existiert haben. Und das Angel-in-Residence-Konzept basiert auf der These, auf der Hypothese, dass ein Angel, der sein gesamtes Netzwerk, seine Fähigkeiten, auch seine materiellen Möglichkeiten, seine Erfahrungen, seine Startups, seine Best Practice mitbringt, damit all diese Organisationen viel besser voranbringen kann, viel konkreter voranbringen kann, als das eine Beratung jemals könnte, als das irgendein Lehrbuch jemals könnte, als das vielleicht auch ein internes Innovationszentrum jemals könnte. Und der Unterschied zwischen dem Entrepreneur in Residence, der ja, wenn wir ehrlich sind, manchmal auch nur eine glorifizierende Bezeichnung für einen Praktikanten ist, der halt irgendwie irgendein konkretes internes Projekt übernimmt und auf Auftrag dann vielleicht irgendwas umsetzt, soll der Angel explizit souverän sein. Soll der explizit selber sagen können, meiner Erfahrung nach und auf Basis meiner Ressourcen möchte ich gerne dieses und jenes tun. Das hat schon oft funktioniert. Ich bringe meine Freunde damit ein, ich bringe da meine Reichweite vielleicht mit ein, auch mein eigenes Geld. Und dann machen wir mal ein Jahr und sehen, was dann dabei rausgekommen ist. Ja, das heißt also, diese Freiheit des privatwirtschaftlich denkenden und agierenden Menschen, die spielt da wirklich eine große Rolle drin, im Gegensatz zu dieser Auftrag- und Auftragserfüllungskombination, die man, wie gesagt, halt bei Entrepreneurs in Residence oder bei Beratung häufig hat.
Lass uns mal konkret werden, was denn da hinten bei rauskommen könnte. Später sprechen wir auch noch über deine Erfahrung als Angel in Residence in Mannheim. Was hat die Kommune denn davon?
Da gibt's zwei Seiten. Das eine ist in der Tat, dass man als Angel ja mit Menschen arbeitet. Also dass es hier nicht um die Zusammenarbeit zwischen zwei Organisationen geht, also hier irgendwie Beratungsfirma, dort Wirtschaftsförderung oder so, sondern es geht immer ganz konkret, wie man das auch als Angel mit Gründern macht, um eine sehr enge freundschaftliche, intensive, temporär freundschaftliche Beziehung. Das heißt, die eine Seite ist, sozusagen das Weiterbringen, das Coachen, aber Peer-to-Peer-artig der Organisation als solche. Dass alle, die halt eben bei der Wirtschaftsförderung zum Beispiel mitarbeiten, aber auch anderswo in der öffentlichen Verwaltung, jeder, der interessiert ist eigentlich, dass der die Gelegenheit hat, zusammenzuarbeiten mit einem Mentor. Weil im Kern ist ja der Angel-Mentor, ja, der das auch noch mit Geld unterstützt. Und häufig sind in diesen Organisationen ist diese Mentoring-Erfahrung total neu. Man macht normalerweise Seminare oder man liest was oder man macht interne Workshops, aber sich wirklich auf diese Art und Weise intensiv auf Augenhöhe mit jemandem austauschen zu können, der Mittel hat, ja, und vielleicht auch Jahrzehnte der Erfahrung und nicht nur Worte, sondern dem auch nachlegen kann mit eigenen Events und Reichweite, wie gesagt, das ist sehr, sehr neu. Und ich finde es unbedingt notwendig, dass viel größere Bereiche der Öffentlichkeit davon profitieren, dass Universitäten anfangen, so zu arbeiten und sich zu öffnen, dass, wie gesagt, Kommunen oder auch von mir aus die, weißt du, Kreissparkasse auf diese Art und Weise vorankommt oder Technologieparks. Also dass das eine, die Organisation selber näher an das heranbringen, was in der Startup-Szene schon seit 20 Jahren so gut funktioniert, nämlich dieses Mentoring, dieses intensive Mentoring, was Personen ermächtigt. Und die zweite Seite ist natürlich das Ökosystem. Das heißt also die Gründer und die Gründerunterstützer und die anderen Finanzierer und die Angels vielleicht in dieser Community, auch die profitieren davon, dass da jemand ist, der nicht aus der Sicht eines Budgets, was ausgegeben werden muss, eines Gründungszentrums oder eines politischen Auftrages auf sie zutritt, sondern als jemand, der wiederum auf Augenhöhe Interesse an ihrem Erfolg hat. Denn das ist ja das grundsätzliche Geschäftsmodell eines Angels. Man gewinnt nur dann, wenn die anderen gewinnen. Es funktioniert halt eben nicht so, dass du irgendwie Geld, was dir irgendjemand schenkt, ausgibst und wenn das ausgegeben ist, ist dann deine Arbeit getan, egal ob da was bei rausgekommen ist. Sondern als Angel kannst du nur profitieren, wenn du wirklich merkst, okay, die sind jetzt richtig gut geworden. Möglicherweise will ich da selber investieren. Möglicherweise wollen Startups, in die ich investiert habe, mit denen zusammenarbeiten. Also du hast ja wirklich ein Interesse als Angel daran, dass das Niveau der Gründerszene und der Gründung und des Geldflusses und der Wertschöpfung steigt. Ja, das ist ja einfach unsere Branche, so wollen wir das. Und das drückt sich halt eben natürlich, oder die Tools, die man da einsetzt, sind halt eben genau dieselben, wie wir das in der Startup-Szene machen. Viel Mentoring, aber auch Methodenkenntnis, Zugang zu Ressourcen, natürlich ganz klar. Zugang auch zu den eigenen Ressourcen in meinem Fall, was Reichweite, Geld, konkrete Unterstützung, Introductions, ja, also das Vorstellen von ressourcenreichen Menschen angeht. Das heißt, diese beiden Bereiche sind es eigentlich und die sind wirklich sehr nah an dem, glaube ich, was jeder kennt, der ein paar Jahre Erfahrung in unserer Branche hat. Aber wie gesagt, Erfahrung oder Vorgehensweisen, die halt in anderen großen Bereichen der deutschen Realität überhaupt keine Rolle spielen.
Wenn ich es jetzt mal für mich zusammenfasse, der Angel in Residence ist eigentlich jemand, der dieses Mindset dann in die kommunale Welt oder in die lokale Wirtschaftsstruktur mit reinbringt und vielleicht mit einem etwas indirekteren Hebel bei all den Menschen, die da arbeiten, für die Gesellschaft vor Ort, ne, in der Politik, in der Verwaltung, in den privaten oder semi-privaten Institutionen, ne, Kreissparkasse und so weiter. Mhm. Aber auch dann ganz konkret und vielleicht auch mit einem sehr direkten Hebel an der Gründungskultur, an der Startup-Szene vor Ort, ne, und damit dann auch an der zukünftigen Wirtschaftsstruktur arbeitet.
Ganz genau. Also es geht wirklich um zum einen Vorleben und zum anderen auch Miteinanderleben. Das ist ja das, was wir in unserer Branche immer machen.
Jetzt habe ich mir das natürlich bis heute so ein bisschen wie ein Job oder wie ein Auftrag vorgestellt, den so Menschen wie ich als Berater dann auch mal bekommen könnten. So, mein Ziel wäre jetzt schon, damit Geld zu verdienen oder ein Budget zu haben, das ich ausgeben kann, um ein sinnvolles Outcome zu erzielen. Bei dir habe ich jetzt aber verstanden, dass es eher ein Job für Menschen, die sogar noch Geld mitbringen sollen. Wie ist das denn gemeint?
Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Also hier spielt Geld eine Rolle. Ja? Das heißt also, das Ganze kommt, und da gibt es für mich einen großen Unterschied, das Ganze kommt nicht aus der Welt der Beratung, sondern aus der Welt des Paid Mentorings. Und da reden wir vielleicht ein andermal drüber, was das genau im Einzelnen meinst, aber hier in diesem MVP in Mannheim, da habe ich das so gemacht, dass ich denen ein Angebot gemacht habe auf Basis von Tagessätzen, das sehr, sehr großzügig ist. Also es war eines der Dinge, die ich explizit beweisen wollte, dass man mit vergleichsweise wenig Geld viel erreichen kann. Das heißt, ich habe wenige Tage und aber auch alles dann in einer Summe, die man auch leicht bewilligen kann, wo es halt eben keine Ausschreibung braucht. Also schon mit einer sehr starken intrinsischen Motivation, aber explizit halt eben nicht kostenlos. So habe ich das Ganze designt und das, da kann ich auch eigentlich schon mal einen Haken drin machen, hintermachen, denn so ist es auch tatsächlich gekommen. Es brauchte keine Ausschreibung, es konnte relativ schnell bewilligt werden, man kann schnell loslegen, man muss halt eben nicht durch diesen ganzen Prozess durch, wie man das halt eben normalerweise in den starren Strukturen der 500 Jahre alten Organisation machen muss. Aber es muss Geld dabei sein, das ist natürlich auch eine Frage der Wertschätzung und es ist selbstverständlich auch eine Frage für denjenigen, der das macht. Also das ist kein Fulltime-Job, das ist auch nicht mal ein Halftime-Job, aber es ist auf alle Fälle etwas, wo man sich schon am Ende des Jahres, wo man weiß, da hat man etwas geschaffen und das Geld, was man dafür bekommen hat, ist ein Beitrag zu der Art und Weise, wie man lebt. Ja, es ist wahr, dass man idealerweise auch noch selber mit Geld mitbringen sollte. Das Wort Angel meint ja, dass man Privatinvestor ist. Und das ist ja einer auch der großen Unterschiede zu der Beraterwelt. Von einem Berater wird man niemals verlangen, dass er auch noch selber von seinen eigenen Ressourcen was reinsteckt. Ja, sondern man wird sich darauf einlassen, wie das nun mal in unserer Wirtschaft funktioniert, dass man da jemandem Geld gibt, damit der bestimmte Aufgaben erfüllt. Und ich weiß auch nicht, ob ein Angel in Residence immer eigenes Geld haben muss. Es geht mir da ja eigentlich gar nicht um das Geld, was du hast, sondern die Erfahrung, die du gemacht hast, wenn du dieses Geld investiert hast in der Vergangenheit, dass du einfach die rechtlichen Prozesse kennst, dass du auch eine Glaubwürdigkeit hast, dass du nicht nur jemand bist, der quatscht und so ein Ecosystem-Supporter ist, der aber in seinem Leben weder gegründet noch, weiß ich, jemals selber Skin in the Game hatte, sondern dass du halt eben wirklich glaubwürdig sagen kannst, ja gut, ich habe ein kleines Portfolio, ich habe meine eigenen Startups, ich bin wirklich ein Protagonist dieser Branche, ganz egal, ob ich genau jetzt Geld habe, was ich jetzt auch noch in dieses Ökosystem investieren könnte. Das wäre natürlich die absolute Maximallösung, ja, wenn du da halt irgendwie so einen Millionär hast, der dann sagt, okay, und ich suche mir jetzt halt eben unter den Teams, die hier gefördert werden und die ansässig sind, ein paar aus, in die ich auch noch investiere. Das wäre toll, aber das ist keineswegs eine Grundvoraussetzung.
Es gibt dann vielleicht noch verschiedene Spielarten oder vielleicht auch verschiedene Aspekte, die man voneinander trennen kann. Aber grundsätzlich ist es schon so vorgesehen, der Angel bekommt dann schon auch noch Geld für seine Zeit, mal zumindest. Und man braucht trotzdem viel Idealismus, weil die 2000 Euro Tagessatz kriegt man da nicht raus.
So ist es.
Und 200 Tage im Jahr kriegt man auch nicht bezahlt.
Definitiv nicht.
Genau. Aber trotzdem ist das jetzt kein purer Idealismus, das ist kein Aktivismus und vor allen Dingen, ich glaube auch tatsächlich sehr stark an den Spruch, was nichts kostet, ist nichts wert. Ne? Also wenn du da einfach nur rumspringst, dann wissen die Leute auch nicht, warum sie dir überhaupt zuhören sollen. Ne? Wenn zumindest mal der Bürgermeister oder die Wirtschaftsförderung da irgendwo einen Vertrag unterschrieben hat oder eine Rechnung unterschrieben hat, dann gibt es auch mehr Verbindlichkeit. Jetzt mal absolut, ganz egal, genau, ob der Tagessatz jetzt eher niedrig angesetzt ist oder eher hoch angesetzt ist. Dann lass uns nochmal reden über dein MVP. Ne? Du warst jetzt ein Jahr lang Angel in Residence in Mannheim. Führ uns nochmal zurück an den Moment, wo du sagtest, Angel in Residence, das klingt eigentlich gut und das ist das Konzept dahinter, das mache ich jetzt mal.
Da gibt es zwei Grundpfeiler. Das eine war, unabhängig von Mannheim, dass ich schon 2020 am Ende meiner ersten Podcast-Staffel, Angels of Deutschland, darüber sollten wir vielleicht auch noch am Ende jedem zu empfehlen. Ach so, und das sollte ich vielleicht da noch erwähnen, ja. Also sehr viel von dem, was wir jetzt gerade besprechen, wie das alles mal angefangen hat und was das soll, das habe ich auch erklärt in der letzten Folge der zweiten Staffel meines eigenen Podcasts. Da habe ich nämlich mit Christian Sommer, dem Chef der Wirtschaftsförderung von Mannheim, mal eine Stunde darüber gesprochen, warum wir das überhaupt machen. Und das war mir sehr wichtig, dass nicht nur ich da quatsche und erzähle, was würde ich gerne machen und nach all den 25 Jahren, das kann ja alles Dampfplauderei sein, die keiner braucht, sondern es war mir wichtig, dass halt eben Christian, der Verantwortliche, also mein Partner in Crime in Mannheim, selber mal erzählt, warum die glauben, dass sowas nützlich sein kann, von Seiten der Stadt, von Seiten der Wirtschaftsförderung. Also wer da tiefer einsteigen möchte, der ist herzlich eingeladen. Zweite Staffel Angels of Deutschland, da sprechen wir genau über das Konzept. Das hatte zwei Grundlagen, wie gesagt. 2020 hatte ich schon mal ein Manifest genannt, das Angels in Residence Manifest. Das war damals noch basiert auf meiner Tätigkeit für verschiedene Konzerne und Organisationen, wo eigentlich meine Arbeit immer genau das war. Nämlich innerhalb einer existierenden Struktur, nicht nur als Berater, sondern unter Hinzuziehung zum Beispiel meiner eigenen Formate, meines Meetups, meiner Investmenterfahrung, bestimmte Dinge zu fördern, also unternehmerische Dinge zu fördern. Und da habe ich 4 Beispiele genannt. Ich war 2 Jahre lang beim Aufbau des Bildungscampus in Heilbronn von der Lidl-Stiftung dabei und habe halt eben in diesen ersten Jahren mein Netzwerk mit eingebracht, meine Erfahrungen eingebracht. Ich habe den BASF Chemovator, und da kommen wir jetzt auch so ein bisschen zu Mannheim. Ich war der Erste, der dazugekommen ist als Externer, als Unternehmer, der dieses Konzept mit umgesetzt hat, nämlich einen Corporate Accelerator nicht auf Basis von Beratung oder internen Innovationsleuten zu machen, sondern 100% auf einem Kreis von erfahrenen deutschen Unternehmern, die schon investiert wurden, die investiert haben, von null an aufzubauen. So. Und diese Rollen, die haben aus meiner Sicht so gut funktioniert, die waren so effizient, wir haben so viel hingekriegt in so kurzer Zeit, mit so großer Flexibilität, aber so viel Spaß auch, dass ich mir überlegt habe, was könnte denn jetzt der nächste Schritt sein, wenn das so gut funktioniert? Was würde ich denn gerne als nächstes machen? Warum? Ich würde einfach sehr gerne ein Deutschland sehen, das von dieser Positivität und von dieser Effizienz und von diesem Tempo und von dieser Erfahrung profitiert. Das habe ich mir damals gedacht und habe einen Text einfach niedergeschrieben, ja, das Angels in Residence Manifest, wo ich wirklich eigentlich nur gesagt habe, wir haben in Deutschland Abertausende von Leuten, die diese Glaubwürdigkeit und diese Erfahrung haben. Warum nutzen wir das nicht? Ja, und ich habe jetzt vorgemacht in meinen Projekten, wie das gehen könnte, die Effizienz und auch nicht die Kosteneffizienz des Ganzen. Ich möchte, dass das häufiger passiert. Das war das eine. Und in gewisser Weise unabhängig davon bin ich seit 2018 sehr häufig in Mannheim gewesen, im Rahmen des Aufbaus und den Operations von diesem meiner Ansicht nach wirklich hervorragenden Vorbild für Corporate Innovation Programme, nämlich dem Chemovator der BASF, wo wirklich auch die Entscheidungen nicht von den Internen getroffen wurden, sondern wir haben das demokratisch gemacht und die Externen, also Unternehmer, richtige Startup-Unternehmer, die auch immer noch eigene Unternehmen hatten und neu gründeten und finanzierten und so, wir haben auch entschieden, was gemacht wird, welche Teams unterstützt werden, wer das Geld bekommt. Und dadurch war ich halt eben in diesen Jahren wirklich ziemlich häufig in Mannheim. Und das hat viele gewundert, weil ich halt eigentlich durch und durch Berliner bin. Aber dieses Projekt war halt so interessant und hatte so eine Ausstrahlung und war so neu, dass ich dann, ich glaube, jeder aus diesem Kreis irgendwann dann auch seinen Zugang zu dieser Stadt oder zu dieser Region gefunden hat. Also ich habe meine Lieblingshotels, meine Lieblingsrestaurants. Für mich ist Mannheim das eine Epizentrum der exzellenten türkischen und arabischen Küche in Deutschland. Das Epizentrum. Und das sage ich in der Stadt, in der es auch Neukölln und Wedding gibt. Aber also man kann da sehr, sehr gut essen. Es gibt also eine ganze Reihe von Gründen, warum auf einmal dieser Ort, an dem ich vorher in meinem Leben noch nie war, ja, diese Region, zu der habe ich eigentlich auch keine Beziehung, warum die auf einmal zu einem Bestandteil meines Lebens wurde. Und irgendwann im Zuge dessen habe ich halt auch den Christian, von dem ich schon sprach, Christian Sommer, kennengelernt. Und wir haben uns sofort sehr gut verstanden. Er ist auch Musiker, hervorragender Musiker, muss ich sagen. Songwriter, Sänger, Gitarrist, hat auch seine eigene Band. Und aus diesem Gespräch, aus seiner Offenheit auch, er hat mir sehr deutlich und ehrlich dargelegt, was Herausforderungen, aber auch tolle Sachen sind, die in Mannheim funktionieren oder wo auch noch mehr sehen würde. Wir haben einfach wirklich beim Bier darüber gesprochen. Ich habe ihm irgendwann dann von diesem Angel in Residence Manifest, was ich sowieso in der Schublade hatte, erzählt. Und am Ende 23 war dann der Moment einfach gekommen, wo wir gesagt haben, komm, lass uns das einfach mal in die verdammte Praxis übersetzen. Das heißt, es gab halt, und das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig, es gab diesen persönlichen Bezug zu dem Ort. Das ist jetzt nicht für mich irgendein Ding oder ich habe irgendwie auf eine Aufschreibung geantwortet oder habe halt irgendwie mit der Schrotflinte dieses Angebot in die Welt geblasen. Und in Mannheim, das waren die einzigen, die gezuckt haben. Das war wirklich genau umgekehrt. Es gab diesen Bezug, es gab die Kontakte, die entstanden sind, es gab die freundschaftlichen Beziehungen, aber auch die inhaltlichen Kongruenzen, aus der dann dieses Projekt entstanden ist. Und so möchte ich das auch in Zukunft für dieses Konzept. Ich weiß nicht, wo du geboren bist. Christian, sag mal, aus welcher Stadt kommst du?
Ich komme aus dem schönen Koblenz am Rhein.
Hervorragend. Das heißt also, du wärst eigentlich aus diesem Grunde der ideale Angel in Residence in Koblenz am Rhein. Da sollte eigentlich jemand aus der Stadtverwaltung oder aus der Innovationsförderung oder Wirtschaftsförderung sollte sich überlegen, hey, wie geil wäre das, wenn dieser Christian Wolf, der seit Dekaden selber Firmen baut und investiert wurde und eigene Anteile und weiß der Himmel, wenn wir den gewinnen könnten als Sohn unserer Stadt, für 12 Monate die nächsten Schritte und die konkrete Umsetzung für Koblenz zu übernehmen, das war ja wohl das Allerbeste. Und weißt du, da kommt dann auch dieser intrinsische Bezug her, weswegen du dann vielleicht sagst, okay, da muss ich jetzt auch nicht das meiste Geld mit verdienen. Das ist einfach eine der geilsten Sachen, die ich mit meiner Lebenszeit machen kann.
Das wollte ich ehrlicherweise auch sagen. Also der Bezug zu so einem Ort ist auch ehrlicherweise wahrscheinlich die Grundvoraussetzung dafür, dass man da den notwendigen Idealismus dann auch noch mitbringt. Ne? Also das hatten wir ja schon festgestellt, dass man schon bezahlt wird aus Prinzip, aber dass es halt eben nicht so bezahlt ist, dass man da wie ein Söldner egal wohin und egal was und egal wie macht.
Genau.
Also wenn uns jemand in Koblenz zuhört von der Stadtverwaltung, Wirtschaftsförderung oder sonst wie aus dem Ökosystem, mein LinkedIn und auch Christophs LinkedIn wird in den Shownotes verlinkt sein. Ich bin offen. Genau.
Wusste ich's doch.
Nee, ich glaube, genau. Also ich glaube, für mich wären tatsächlich Koblenz und Frankfurt oder, wo ich auch einen signifikanten Anteil und wahrscheinlich auch meine prägenden und formenden Jahre meines Lebens verbracht habe, wären wohl die beiden einzigen Orte in Deutschland, die da in Frage kämen. Was war denn der konkrete erste Aufschlag? Was habt ihr denn als erstes zusammen gemacht, nachdem ihr beschlossen habt, wir machen das jetzt?
Ja, das kann ich dir erklären. Dafür muss ich aber kurz sagen, was es in Mannheim überhaupt gibt. Also ist die Situation, auf die ich gestoßen bin. Ne? Denn du musst ja mit dem arbeiten, was da ist. Du kannst ja nicht irgendwie dir deine Berliner Realität auch woanders erfinden. Und Mannheim ist tatsächlich, wie mittlerweile, glaube ich, viele Städte in Deutschland, erstaunlich gut und vielseitig aufgestellt, wenn es um das Thema Wirtschaftsförderung geht. Also in Mannheim ist ein Eckpfeiler insgesamt, ich glaube, 8 Gründungszentren, die sich jeweils spezialisieren auf einzelne Bereiche, Life Science zum Beispiel, sehr starker B2B-Fokus. Dann gibt es natürlich, wenn man, also ein Gründungszentrum ist, das Musik und also Mannheim hat ja die größte, ist eine in der UNESCO-Stadt der Musik. Das heißt also diese Schule, dass da ständig halt eben Popmusik gelehrt wird. Die Pop-Akademie heißt die. Das ist auch so eine Art Gründerzentrum. Das heißt, die haben eine sehr diverse, breite, ein Angebot an Gründungszentren. Dann das zweite große Asset, was mir erst im Laufe dessen so klar wurde, ist die Universität. Ich weiß das ja nicht. Ich habe ja nicht BWL studiert, aber es ist wohl tatsächlich so, dass die Mannheimer Universität entweder die führende Wirtschaftsuniversität, also nicht private, sondern öffentliche Wirtschaftsuniversität in Deutschland ist. Und rund um diese Universität gibt es eine ganze Reihe an Instituten und Initiativen, die wirklich fantastisch sind. Das kann ich gar nicht anders sagen. Ja, also ich bin ja ein Absolvent der Berliner Universitäten und bin daran gewöhnt, dass da die meisten Leute mitgeschleppt werden, versuchen mit dem geringsten Aufwand dann doch einen Abschluss zu bekommen, dass natürlich sehr, sehr viele Leute auch in den Staatsdienst wollen und Lehrer werden und Beamte werden wollen. Und im krassen Gegensatz dazu ist die Mannheimer Universität wirklich ein Kristallisationskern von jungen Leuten, die mehr wollen, die was anderes wollen, die häufig auch schon zu Schulzeiten die Klassensprecher waren, wenn du so willst. Also es ist wirklich ein absolutes Vergnügen, mit denen ich zu sprechen. Die haben eine jährliche Konferenz, den Q-Summit, der komplett studentisch organisiert ist, wo die Hunderte und Aberhunderte Gäste, prominente Speaker, alles selbst finanziert, alles selbst organisiert auf höchstem Niveau. Die haben eine eigene studentische Beratung. Die machen intern ganz viel Mentoring, auch in diesem Bereich Unternehmertum, bereiten Leute auf die Aufgaben auch in größeren Organisationen vor, was um Entrepreneurship. Also es ist wirklich ein absolutes Vergnügen. Ja, diese Art von Selbstorganisation, von die Leute nicht drängen müssen, sondern eigentlich mitgerissen werden von den Veranstaltungen, die selber machen, das hätte ich mir so gewünscht in meiner eigenen Universität. Aber das ist halt eben also ein riesiges Asset. Das ist total toll in Mannheim. Dann ja wirklich, das hört man selten, ne?
Also ich sag mal so, dass die Mannheimer Uni als BWL Hotspot gilt und als eine der besten BWL Fakultäten in Deutschland, das war mir bewusst. Ich habe BWL studiert und Mannheim war irgendwann mal auch mal auf der Liste, aber dann irgendwie zu nah an Koblenz und zu hässlich, da habe ich gedacht, nee, da musst du auch nicht hingehen. Aber dass in Mannheim tatsächlich in Sachen Gründung so viel auch an der Uni passiert, war mir nicht bewusst. Anders als zum Beispiel die TU München macht Mannheim dafür meiner Wahrnehmung nach wenig Werbung. Zu wenig wahrscheinlich.
Das stimmt. So sehen die das auch vor Ort selber. Ja, das ist schon auch ich finde das ja auch gut, dass halt eben die Kommunen in Deutschland im Wettbewerb stehen. Dass halt eben dann manchmal einige vorankommen. Da spielt dann ja natürlich auch die Rolle, dass es an der TU dieses starke Mäzenatentum von Susanne Klappen gibt oder am HPI in Potsdam oder natürlich auch in Heilbronn, dass da einfach sehr reiche Menschen mehr möglich machen, was du eigentlich aus dem Steuergeld einfach so nicht machen kannst. Aber ja, es ist wahr. Also Mannheim ist da halt auf eine Art und Weise aufgestellt, von der zu wenige Leute wissen, und das ärgert die auch, ja. Das kann ich auch wirklich nachvollziehen. Wenn man dann ja noch dazu nimmt, dass ja eigentlich Heidelberg und Mannheim Schwesterstädte sind. Man fährt ja mit der S-Bahn von einer in die andere Stadt, und in Mannheim ja auch sehr, sehr viel passiert. Also dieses ganze Thema Bio und also Life Sciences, Medizin, Pharma, da gibt es ja auch einen enormen Exzellenzcluster. Also da geht richtig was. Und je genauer man hinschaut, und vorher hatte ich natürlich nicht genauer hingeschaut, vorher hatte ich zur ganzen Region eigentlich keine Beziehung, desto mehr entdeckt man auch und je mehr befähigte Menschen entdeckt man auch. Also das war schon mal eine ganze Menge, was mir auch gar nicht so richtig klar war, was schon da war. Das ist also keineswegs so eine Mission von, da kommt der feine Herr aus Berlin und zivilisiert die Barbaren. Das ist natürlich, weißt du, so ist es auf gar keinen Fall, sondern ganz im Gegenteil. Da gibt es halt so viel tolle Leute, so viel tolle Unternehmen, so viele Institutionen, mit denen man arbeiten kann.
Ich wollte gerade sagen, das hört sich jetzt alles so an, als ob da ist ja schon ganz viel gewesen. Was war denn jetzt so dein Job eigentlich?
Genau. Aber was es halt eben nicht gibt, und das ist halt eben so ein bisschen der Casus Knactus, der, glaube ich, viele Städte in dieser Größenordnung betrifft, vielleicht auch Koblenz, ist sozusagen eine von unten gewachsene organische Gründerkultur. Wie wir sie ja ursprünglich aus dem Silicon Valley kennen, wie wir sie aus Berlin kennen, aus einer kleinen Handvoll an anderen Orten, dass halt Orte Magneten sind und eine Dynamik entsteht, die nicht darauf wartet, dass da von oben, also von einem Konzern oder aus dem Steuergeld, etwas vorgegeben wird. Und Gründerzentren sind natürlich ganz hervorragend, aber Gründerzentren sind natürlich auch so ein bisschen monolithische Strukturen, die vom Staat aufgestellt werden, wo es Regeln gibt, natürlich, die vieles einfacher machen. Aber gerade der du ja auch lange in Berlin warst, du weißt ja, also gerade in den 2010ern, da musste ja eigentlich die Stadtverwaltung und die Startup-Unit, die musste ja eigentlich nur die vielen, vielen Aktivitäten, die selbst verantwortet, von unten sozusagen kamen aus der Community, musste die eigentlich nur zusammenbringen und halt ein bisschen Kommunikation machen. Und diese Inspirationskraft und auch diese Peer-to-Peer Erfahrung und Zugang zu Ressourcen. Wer das einmal erlebt hat, wer das zum Beispiel heute auch immer noch erlebt im Silicon Valley, oder manche Leute erleben das auf der South by Southwest, auch in den USA, der kommt halt eben komplett angezündet zurück. Weil das ist eine so potente Macht, eine solche Kraft, da fühlt man sich so auf einmal umgeben von Gleichgesinnten. Das ist eigentlich etwas, was jeder Unternehmer will und braucht. Und wenn du es einmal gehabt hast, dann willst du es auch unbedingt wieder. Und das ist etwas, was ich würde sagen, wahrscheinlich generell in diesen mittelgroßen Städten und wahrscheinlich sogar auch in den meisten größeren Städten in Deutschland und Europa fehlt. Es gibt so ein paar Orte, an denen das ja entweder gewachsen ist oder halt eben herbeigekauft wird. Ja, also Lissabon hat sich ja mit dem Web Summit sowas herbeigekauft. Paris hat mit der Station F so einen Kristallisationskern, der aber auch stark öffentlich gefordert wurde. In Deutschland gab es sowas mal mehr als heute, so nämlich das war in Köln rund um den Pirate Summit, in Wien rund um den Pioneers, aber die sind alle tot. Ne? Die gibt's halt eben alle nicht mehr. Und auch in Berlin gab's ja in den Jahren gerade rund um Covid, aber auch schon vorher schon auch einen starken Rückgang dieser ganzen Aktivität. Kommt jetzt wieder, ist meine Wahrnehmung. Ne? Aber halt diese Art, die Akteure selber zu Praktikern zu machen. Das ist etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist. Da sind wir halt eben auch wieder an diesem Thema Angel sein und nicht sozusagen bezahlter Berater sein oder einem bestimmten Plan folgen. Und das war das und auch nach wie vor das, was ich halt unbedingt fördern möchte, nämlich dass viele Leute von sich aus aktiv werden, eigene Meetups machen, ihre Themen nach vorne bringen, selber Zeit oder vielleicht auch Geld investieren und nicht nur darauf warten, dass halt irgendein Plan umgesetzt wird, im Namen einer Stadtverwaltung oder eines Konzerns. Und das war mal wirklich mein erster Ansatz. Das war das, was ich Christian und all den anderen erzählt habe, dass ich aus einer Welt komme, in der die Akteure selber bestimmen, was getan werden muss und nicht darauf reagieren, was eine Förderpolitik zum Beispiel ihnen vorgibt. Ja, und das stieß auf große Gegenliebe. Ja, und dann natürlich halt eben wirklich auch diejenigen, die in der Wirtschaftsförderung setzen, selber näher an diese an eine Praxis als Peer-to-Peer-Förderer und weniger als im Auftrage eines Auftraggebers implementieren wir jetzt bestimmte Pläne, die wir uns halt eben gemacht haben. Das war eigentlich mein wichtigster Ansatz. Und ich war wirklich zuerst erstmal gleich sehr positiv dafür eingenommen, wie viele Akteure es gibt, die das auch in Mannheim tun könnten.
Dein Auftraggeber, in Ermangelung eines besseren Wortes, war ja dann auch die Wirtschaftsförderung, richtig?
Next Mannheim, genau, die heißen Next Mannheim.
Was würdest du denn sagen, wo ist der Unterschied zwischen vorher und nachher nach dem einen Jahr? Was ist da auch geblieben? Ne? Also du hast ja schon gesagt, man muss da einen gewissen Gestaltungswillen mitbringen und Idealismus. Das sehe ich ganz stark. Was überdauert dieses Jahr und den Christoph?
Also das Wichtigste ist eigentlich, dass, so wie es im Moment aussieht, die Rolle weitergeführt wird. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste und Allerbeste, was ich überhaupt nur wollte. Dass nämlich halt nach meinen 12 Monaten es einen weiteren Angel in Residence und möglicherweise dann noch einen weiteren Angel in Residence geben wird. Weil nämlich diese Idee von allem, was ich gerade erzählt habe, die hat sich als gut erwiesen. Obwohl einige Sachen auch nicht funktioniert haben. Also einiges von dem, was ich gerne erreicht hätte, haben wir nicht erreicht. Aber alle, glaube ich, die damit in Berührung gekommen sind, was wir da in 12 Monaten gemacht haben, haben das als so hochwertig und produktiv empfunden, dass dieser Vorschlag, das machen wir jetzt nicht nur einmal, sondern wir wollen ab jetzt in Mannheim die Stelle eines Angel in Residence immer wieder füllen mit Leuten, die auch unterschiedliche Netzwerke mitbringen, die vielleicht unterschiedliche Herangehensweisen haben, die vielleicht auch unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Das war eigentlich das Allerwichtigste, was ich erreichen wollte. Gescheitert wäre das Ganze, wenn man halt eben nach einem Jahr sagt, okay, es war ein netter Versuch, aber am Ende war es halt eben auch nur ein Projekt, wie wir viele Projekte machen. Und Projekte haben nun mal ein Ende. Fertig. Ja. Und also toi, toi, toi. Ja. Ich war jetzt gerade letzte Woche da und da haben wir darüber gesprochen, wer in Frage kommt und welche Kriterien und was wir gelernt haben. Das heißt, da ist das letzte Wort auch nicht gesprochen. Wir sind noch in diesem Debriefing drinne. Das heißt, eigentlich müsstest du mich irgendwie in keine Ahnung, 3 Monaten oder einem Jahr nochmal fragen, was dann daraus geworden ist. Aber das ist, glaube ich, das eine Allerwichtigste. Es hatten alle so viel nicht nur Spaß, sondern auch so viele produktive Erlebnisse, dass das jetzt weitergehen soll. Und das gibt mir natürlich die Möglichkeit zu sagen, hey, warum nicht auch in anderen Städten? Das möchte ich nämlich gerne. Warum nicht Christian in Koblenz? Das ist das eine. Das zweite, ganz konkret, also ein Thema, was ich natürlich auch mir unter die Fittiche genommen habe, ist tatsächlich mehr Business Angels, mehr örtliches Investment, auch von Geschäftsleuten. Mannheim und die ganze Region, da gibt es ja sehr viele Menschen, die zum Beispiel nach einer langen Corporate-Karriere bei den großen Konzernen, bei SAP, bei der BASF, Geld und Mittel und vielleicht auch Gestaltungswillen haben, die sich da noch mehr engagieren könnten. Wir haben jetzt gerade im März so eine Ganztagesveranstaltung gemacht als Angel Academy und die soll jetzt ebenfalls fortgeführt werden, vielleicht 4-mal im Jahr, um ständig so von Seiten von Next Mannheim die privatwirtschaftlichen Investoren zu unterstützen, wiederum aber auch unter Einbeziehung von externen, erfahrenen Trägern des Ganzen. Also nicht als Beratungsangebot, sondern ich erzähle dir, was hat für mich geklappt und dann kannst du ja gucken, ob du es auch machen willst. Dann habe ich, was für mich eins meiner Lieblingstools ist, während der Zeit 3 Meetups gegründet, 3 Online-Meetups zum Thema Generative AI für Founders, zum Thema Defense Tech, was für mich ein neues Thema ist und wo tatsächlich Mannheim auch eine Städtepartnerschaft mit dem französischen Defense Tech Hub Flow hat. Ja, und da ging es um Startup Hacks für Impact Founders, weil auch das ganze Thema Impact und Nachhaltigkeit in Mannheim tatsächlich eine sehr konkrete, positive Rolle spielt. Und damit wollte ich halt vor allem zeigen, wie wichtig und mächtig diese offenen Tools, die ja explizit nicht nur Mannheimer einladen, sondern wo man sozusagen aus Mannheim heraus die Welt einlädt, wie wichtig, effizient, kosteneffektiv vor allem, ja, es kostet ja alles eigentlich nichts, man braucht nur ein Thema und einen interessanten vielleicht Gastgeber, ja, der dann halt eben das einfach regelmäßig macht. Das heißt, das war ein komplett neues Tool, was die vorher noch überhaupt nicht eingesetzt haben. Dann habe ich natürlich sehr viel konkretes One-on-One-Mentoring mit den Teams aus diesen ganzen Gründerzentren gemacht, was, glaube ich, auch eine ganze Menge gebracht hat. Ich bin da auch noch immer in Kontakt mit einigen und lade die halt eben weiter ein zu meinen Veranstaltungen und öffne denen auch Türen außerhalb Mannheims, weil das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass mit diesem Schritt einhergeht, dass halt eben man nicht nur seine Kirchturmpolitik macht, also dass man sich explizit jemanden einlädt, der die Türen nach außen aufmacht. Häufig hat ja diese regionale Förderung diesen inhärenten Wunsch eigentlich wie so ein Stacheldraht, um die eigene Kommune zu ziehen. Und da darf bloß keiner rausgehen, weil da könnten ja Arbeitsplätze verloren gehen oder Gewerbesteuereinnahmen. Dabei funktioniert das in der Digitalwirtschaft natürlich genau anders. Ja, man muss den Leuten hervorragende Bedingungen bieten, die ihnen ermöglichen, da zu bleiben, aber vielleicht auch wegzugehen, wenn sie anderswo mehr Erfolg zu haben, haben können. Das gehört einfach mit dazu. Und das sind die Sachen, die wir jetzt halt eben weitermachen werden, wo der nächste Angel in Residence vielleicht dann nochmal seinen neuen Twist oder seine eigenen Lieblingsformate oder seinen eigenen sein eigenes Netzwerk mit einbringen kann. Aber diese Kugel ist jetzt am Rollen. Ja. Also was ich mir ja wirklich wünschen würde, ist, dass wenn ich mich eines Tages aus der Geschäftstätigkeit zurückziehe, dass ich wirklich sagen kann, also quer durch Deutschland gibt es jetzt eine ganze Reihe von, oder diese Art zu arbeiten hat sich halt eben etabliert an Orten, die vorher davon völlig unbelegt war, und hat seinen Beitrag geleistet dazu, dass es allen besser geht.
Normalerweise stelle ich ja immer die Frage an so einer Stelle, was ist in 5 Jahren die Headline von einem großen Artikel über dich, ja? Aber diese Vision hast du ja jetzt schon selber erzählt. Finde ich auch tatsächlich sehr, sehr schön. Was mir jetzt gerade in deiner Erzählung nochmal auffiel, in der Tat, die zeitliche Begrenzung so auf 1 Jahr oder sagen wir mal, vielleicht kann man auch mal sagen 2 Jahre, ne, um gewissen Impact zu erreichen, ist vielleicht ein bisschen mehr Zeit schon auch nicht schlecht. Aber gerade die Begrenzung von so einer Amtszeit, sage ich mal, die finde ich eigentlich auch sehr produktiv, weil erstens bekommst du ein kleines bisschen Urgency rein, ne, und du setzt dich nicht hin und wir machen jetzt erstmal und gucken erstmal. Und das Zweite ist auch, vor allen Dingen hast du dann auch immer wieder frische Ideen, frische Köpfe und einen frischen Wind da drin. Und das finde ich an dem Konzept ein vielleicht noch nicht so ganz hundertprozentig beleuchtetes Feature, das aber durchaus wichtig ist.
Das ist sehr wichtig, denn man darf ja auch nicht vergessen, die richtig tollen Unternehmer in Deutschland, die können nicht nebenher sich auch noch auf Jahre verpflichten, eine Organisation zu unterstützen. Denen zu sagen, hey, 12 Monate, mehr wollen wir nicht, aber so viel sollte es sein. Und innerhalb dieser 12 Monate definieren, was überhaupt möglich ist. Das ist meiner Ansicht nach auch ein wichtiges. Nur so kann, glaube ich, auch diese Involviertheit funktionieren. Ja, ich gebe ja immer gerne das Beispiel von einem alten Freund von mir, Gero Decker, dem Gründer von Signavio. Die wenigsten wissen, dass der aus Braunschweig kommt, of all places. So, und jetzt stellt man sich vor, dass der Oberbürgermeister von Braunschweig sagen würde, Gero, du als Sohn unserer Stadt, wie können wir dich als Milliardengründer gewinnen? Dem kannst du ja nicht sagen, so 5 Jahre und dann halt irgendwie jeden Tag hier irgendwie oder jede Woche bei uns im Rathaus und da musst du ackern, sondern genau diese Begrenzung auf 12 Monate und innerhalb dieser 12 Monate dann auch sagen, was ist überhaupt möglich? Das ist ein wesentlicher Bestandteil. Das ist ja auch einfach eine große Ehre. Wie groß ist die Ehre, wenn deine Alma Mater zum Beispiel, deine Universität sagt, Christoph, wir hätten dich gerne zurück, wir würden gerne für 1 Jahr oder deine Heimatstadt oder der Ort, deine Wahlheimat. Was ist das? Das ist ein Ritterschlag. Wer möchte so einen Ritterschlag nicht haben? Aber es muss natürlich auch reinpassen in die häufig ja sehr vollen Agenten der solcher Art Geadelten. Ja, und deswegen finde ich das auch sehr gut. Und da ist mein Vorbild auch schlicht und einfach wieder mal die USA, also Stanford, Berkeley, die machen das ja auch so, dass sie manchmal halt hervorragende Alumni einladen für von mir aus ein Semester oder für 2 Semester, diejenigen sind, die selber eine Vorlesung vielleicht machen, aber da sind halt eben auch als Ansprechpartner für die Fakultät und für die Studenten. Und das ist auch nicht länger als 1 Jahr. Das ist, glaube ich, sehr richtig und wichtig so, weil die Umstände ändern sich.
Hast du in der Zeit auch vor Ort investiert?
Nein, habe ich nicht. Aber das Kapital ist in der Tat wichtig und das ist auch tatsächlich eine der wichtigsten, sagen wir mal, Vorgaben oder Wünsche auch von den Freunden bei Next Mannheim gewesen, dass sie selber wissen, sie müssen lokal mehr Kapital mobilisieren. Darüber sprach ich ja vorhin schon, dass wir halt eben unter anderem dieses Programm, das heißt jetzt Fund the Future, ja, schönes Ding. Während der Zeit wurde unter anderem auch aus dem Universitätskreis ein neues Business Angel Netzwerk etabliert, ja, wo ich dann die inaugurale Keynote halten durfte und wo natürlich auch immer dann die Kontakte bleiben, man vernetzt sich auf LinkedIn. Aber es ist in der Tat so, also eine der großen Herausforderungen, ich glaube, für ganz Deutschland, ja, nicht nur in Mannheim, sondern auch durchaus in Berlin, ja, auch in Berlin, prozentual gibt es in Berlin sehr wenige Business Angels. Ja, alle reden davon, weil es überall, wenn ich halt eben auch mit internationalen Freunden spreche, in Holland zum Beispiel, gibt es viel mehr Business Angels prozentual zur Bevölkerung, als es das in Deutschland gibt. Das heißt, es ist ein landesweites Problem. Da gibt es nicht einzelne Orte, die das besser hinkriegen und andere, die da total versagen, sondern alle ringen damit, wie kriegt man überhaupt in Deutschland Menschen dazu, anders zu investieren. Das ist ja der große Zusammenhang. In Deutschland hat man ja besonders wenige Aktienmarktinvestoren, das ist ja alles bekannt. Und das schlägt sich auch total auf die Angel-Szene nieder. Und da halt vor Ort konkret tätig zu werden, durch Formate, aber auch durch Gespräche und natürlich durch diesen Peer-to-Peer-Erfahrungsaustausch. Das ist sehr, sehr wichtig und das habe ich auch in der Zeit immer wieder und wieder gemacht. Also ich habe auch noch viele andere lokale Angels im Einzelgespräch gesprochen, was funktioniert immer wieder nicht. Ich habe da unter anderem, und auch das halte ich für sehr, also in aller Bescheidenheit eine sehr gute Idee, das nicht nur alleine zu machen, sondern seine Expertenfreunde mitzubringen. Diese Ganztagesveranstaltung im März, die habe ich zusammen mit dem Gründer von Leapfunder, der Angel-Plattform aus Holland, Tienko Raska, gemacht. Und der schaut halt eben zurück auf 10 Jahre Daten. Der kann wirklich Hunderte und Aberhunderte von Fällen darlegen, in denen bestimmte Dinge funktioniert haben als Angel Investment und andere nicht. Der hat darum wirklich einen totalen Wissensschatz und auch Formate, Unterrichtsformate, Schulungsformate entwickelt. Und so jemanden dann halt mitzubringen, in diesem Fall nach Mannheim, aber auch an viele andere Orte, sodass die Leute vor Ort dann wirklich davon profitieren können, aus diesem direkten Austausch mit Leuten, von denen sie vielleicht vorher gar nicht wussten, dass sie existierten. Da sind wir wieder halt eben bei dieser grundsätzlichen Herangehensweise, dass du sowas über die menschliche Ebene machen musst, dass es halt eben nicht so funktioniert, dass du dir einfach nur ein YouTube-Video anschaust, wo halt eben Angel Best Practice dir präsentiert wird, sondern wo halt dann auch ganz ehrlich darüber gesprochen wird, was passiert, wenn das alles nicht funktioniert. Ja? Wenn man all sein Geld verliert, wenn man wieder und wieder die falschen Entscheidungen da trifft, obwohl man eigentlich meint, die guten Entscheidungen zu treffen. Das ist alles Bestandteil dieser Geschichte. Und diese Mobilisierung, das ist in der Tat ein fundamentaler Bestandteil dieses Angel-in-Residence-Konzepts und auch der Arbeit jetzt ganz konkret in Mannheim gewesen. Und ich würde mir natürlich sehr wünschen, dass das auch von meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin weitergeführt wird.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein großer Hebel, der wirklich allen Beteiligten nutzen kann. Ne? Du hast es wirklich sehr, sehr schön formuliert. Ne? Der Angel gewinnt, wenn andere gewinnen. Und ich glaube, da gewinnt die Region durch neue Arbeitsplätze. Ne? Das ist ja eigentlich auch immer so der KPI von der Wirtschaftsförderung, wenn man mal ehrlich ist. Dadurch gewinnen die Gründer, weil sie Zugang zu Kapital bekommen, was auch lokales Kapital ist, ja, was nicht mit so komischen Fragen kommt, so, naja, wie findet ihr dann hier eure Mitarbeiter? Ja.
Ja.
Und geht doch lieber nach Berlin. Das hören tatsächlich viele von meinen Interviewgästen, wenn sie Fundraising gehen von VCs. Obwohl es überhaupt gar kein Problem ist. Also die meisten schaffen es sehr gut. Und natürlich gewinnt dann der Angel natürlich auch, wenn er einen vernünftigen Return auf sein Geld bekommt. Und ich sag mal so, Angel Investments ist jetzt auch eine Anlageklasse, die ist hochrisikobehaftet, ne? Da muss man sich vorher auch bewusst sein. Und ich glaube, auch da braucht es eher noch den Gestaltungswillen als Zusatzreturn, ja, und das Emotionale als Zusatzreturn. Weil ansonsten, ich weiß jetzt nicht, ob bei Leapfunder andere Daten da sind, aber meine Erfahrung ist eigentlich, dass Angel Investing in den seltensten Fällen ein verlässlicher Outperformer ist. Da wäre man eigentlich besser beraten, wenn es jetzt wirklich ums Geld geht, um die Altersvorsorge geht, das Geld in ETF zu stecken.
Ja, natürlich. Also das ist was ganz anderes. Aber ich meine, ich bin selber auf der anderen Seite das Beispiel dafür, dass halt Angel Investment auch dir Möglichkeiten geben kann, die du auf keine andere Art und Weise bekommen kannst. Denn also ich hatte 3 Exits aus meinem Portfolio. Und die haben aus mir von einem sozusagen normal, halbwegs, mir ging es wirtschaftlich gut, ja, aber die allerwenigsten Menschen kommen ja jemals an einen Punkt, wo auf einmal sie diesen Katapulteffekt erleben. Bums, auf einmal hast du so viel Geld, dass du frei damit umgehen kannst, dass du das nicht nur brauchst, um deine Supermarktrechnung oder deine Miete zu bezahlen, sondern dass du auf einmal souverän wirst, ein Souverän deines eigenen Geldes. Und wie kommt man an diesen Punkt, an diesen Punkt zu kommen? Ja? Das kannst du dir nicht zusammensparen aus den irgendwie 2000 Euro pro Jahr oder wenn du dann das Haus auch bezahlen musst, ist es auch noch weniger. Auf diese Art und Weise wirst du an diesen Punkt niemals kommen. Es gibt eigentlich auf der Welt nur, sagen wir, 3 Möglichkeiten, an diesen Punkt zu kommen. Ja, das eine ist, du wirst kriminell und handelst Drogen. Das hat natürlich ein hohes Risiko, auch ein hohes Uptake, aber hey. Das zweite ist, du hast einen Lotteriegewinn oder du bist Erbe, also etwas, was du gar nicht beeinflussen kannst, was dir in den Schoß fällt. Und die dritte Methode, an diesen Punkt zu bekommen, ist, gründest oder beteiligst dich am Gründungsrisiko von anderen. Nur so kommst du halt eben an den Punkt, wo du Also im negativen Fall hast du alles verloren, aber im positiven Fall, den gibt es wenigstens, diesen positiven Fall, dass du auf einmal katsching dein Konto aufmachst und auf einmal steht da eine Summe, wo du denkst, Wahnsinn, das hätte ich ja nie gedacht, jemals so viel Geld zu besitzen. Und dann hast du auf einmal diese Freiheit, neue Entscheidungen zu treffen, dieses Spiel weiterzuspielen. Das ist es, warum du das machst, nicht um Gottes Willen wegen der Altersvorsorge. Und diesen Gestaltungswillen in der Tat, den braucht es. Aber was mir halt eben sehr wichtig ist, nur so lernst du Dinge auf die harte Tour, die dich auch richtig besser machen. Du kannst nicht am Rande stehen, zuschauen, Blogs dir durchlesen und dich irgendwie diffus für Innovation und Startups interessieren. Wenn du es ernst meinst, dann musst du selber Anteile haben, dann musst du Eisen im Feuer haben, dann musst du das Risiko teilen, dann musst du die Schmerzen erleiden, dann musst du die Schmerzen teilen, dann musst du im Trommelfeuer im Straßengraben liegen und dann kann auch mal alles schief gehen. Aber das, was du nach so einer Phase gelernt hast, das kann dir niemand wegnehmen und das hat halt eben dann auch kein Corporate Manager. Das hat dann auch niemand anders, der halt irgendwie von außen drauf schaut und das Ganze nur verwaltet. Und diese Art von Expertise, die haben wir in Deutschland, von der brauchen wir noch immer mehr und die muss auch ihren Weg in die Gestaltungsräume finden. Und nicht nur da, wo ohnehin schon die Überzeugten sind in der Startup-Szene, sondern da, wo halt eben die noch nicht Überzeugten sitzen und wo halt eben viele Widerstände sind. Da brauchen wir diese Art von Expertise.
Wie wirst du deine Vision jetzt konkret umsetzen, dass wir in all den großen und mittleren Städten in Deutschland Angels in Residence haben in 5 Jahren, in 10 Jahren? Was sind so die nächsten 1, 2 konkreten Schritte?
Das Ziel wäre wirklich auf eine Art Playbook, das Angel in Residence Playbook hinzuarbeiten, was ich auch Open Source an alle verteilen werde und wo ich allen sagen werde, das ist das, was konkret nach einem Jahr rausgekommen ist. Mit dem Konzept sind wir gestartet. Das konnten wir umsetzen. Das hat nicht funktioniert. Was ist für mich jetzt Conditio sine qua non, die, wenn sie nicht erbracht wird, dann kann man es auch bleiben lassen. Was sind andere Dinge, die verhandelbar sind? Also ich möchte wirklich halt eben ganz transparent machen. Jeder, der es machen möchte, fangt so an und dann findet euren eigenen Weg. Und wo das als nächstes umgesetzt wird, also ich will das ja explizit nicht alleine machen, ne? Ich will ja explizit, dass du nach Koblenz gehst oder Gero nach Braunschweig oder ich habe 2 Freunde, die kommen aus Remscheid. Ne? Also es geht da wirklich auch darum, an die Orte zu gehen, wo es halt eben noch viele Gelegenheiten zu schaffen gibt. Ne? Das heißt, diese Verbreitung in die Breite, dass halt auch andere davon profitieren können, das ist mir sehr wichtig. Das würde ich sehr, sehr gerne erreichen. Und in der Tat, ich würde es auch gerne nochmal wieder machen und nochmal wieder machen in einer anderen Stadt. Das kann aber natürlich nicht jede beliebige Stadt sein, denn wie ich ja schon selber gesagt habe, ich brauche da eine Herzensverbindung, die auch gegenseitig ist. Ne? Man muss mich auch mögen dort. Ne? Das kann man den Leuten nicht aufdrängen. Ich müsste dann nochmal überlegen. Mein Geburtsort, wo ich die ersten 19 Jahre verbracht habe, das ist ja der Landkreis Lüchow-Dannenberg, das Hannoversche Wendland. Und ich weiß nicht, ob man da jetzt sagen würde, das ist wirklich das ländlichste Ecke, 40.000 Einwohner, die man sich vorstellen kann. Ob die da sowas brauchen, weiß ich nicht. Aber ich bin neugierig, ich lasse es drauf ankommen. Und auch mich kann man halt eben von allen Orten jederzeit ansprechen und sagen, hey, wir haben hier einen Plan oder willst du nicht mal mit uns zusammenarbeiten oder wollen wir mal darüber reden? Da bin ich auch total überregional aufgestellt.
Eine Frage zum Abschluss wäre jetzt noch, wenn mich das alles anspricht und mein Gestaltungswille und vielleicht auch der kleine Tagessatz macht mich glücklich und interessiert mich. Was wäre für mich jetzt eine Möglichkeit, da involviert zu werden? Kann ich mich an dich wenden oder muss ich auf das Playbook warten und dann zu meiner Heimatstadt oder zu meiner Lieblingsstadt gehen?
Das Ganze ist, wie gesagt, komplett Open Source, wie ja die gesamte Startup-Szene eigentlich Open Source ist. Das heißt, jeder ist aufgerufen, es einfach zu versuchen. Ja, ich habe tatsächlich im letzten Jahr 2 oder 3 Menschen aus Kommunen kennengelernt, die auch sofort interessiert waren und die gesagt haben, okay, ich frage einfach mal. Weil Fragen kostet nichts, ja. Und dann halt eben genauer werden, ja, wie lange und wie viel Geld oder welche Inhalte. Das ist alles total offen. Das kann jeder für sich definieren. Das heißt, am Ende ist das etwas, was man auch einfach beginnen kann, ohne auf mich zu warten oder sogar ohne notwendigerweise mit mir zusammenzuarbeiten. Aber natürlich würde ich sagen, dass, also jetzt, wenn es Material gibt, wenn es Erfahrungswerte gibt, dann wäre es ein bisschen blöd, nicht auf die zurückzugreifen. Und das heißt, ich würde tatsächlich sagen, dass es vielleicht eine gute Idee ist, kurz mit mir zu sprechen, mich auf LinkedIn anzupingen, einfach einen Termin zu vereinbaren, so ein Gespräch zu führen, wie du jetzt mit mir gerade führst, um sich dann zu entscheiden, kann das klappen, ist das sinnvoll, können wir überhaupt Ziele erreichen, haben das, ob wir das Geld dafür haben, das ist noch das Kleinste. Und umgekehrt natürlich auch. Ja. Also wenn du jetzt, bleiben wir beim Thema Koblenz. Das nächste Mal, dass du da bist, niemand hindert dich daran, einfach mal einen Termin zu machen mit dem Chef der Wirtschaftsförderung und zu sagen, hey, ich bin auch jemand, der seit 30 Jahren diesen ganzen Krempel macht, der unglaublich viel mitbringt und ich bin bereit, das mitzubringen und reinzugeben. Und habt ihr nicht Lust, das mal auszuprobieren? Das Schlimmste, was passieren kann, ist vielleicht der Verlust von ein paar tausend Euro. Aber auch da werden wir unglaublich viel lernen. Und aus diesen Gesprächen und vielleicht auch aus den Ablehnungen, die sich da geben oder aus den vorsichtigen Schritten in diese Richtung, da wird sich jedes Mal etwas Positives ergeben, weil diese Idee bleibt kleben. Die Leute bringen das nächste Mal wieder mit ins Gespräch, lernen dann vielleicht jemanden kennen. Ach Mensch, ich wusste ja gar nicht, dass du aus Koblenz bist. Und auf einmal passiert's.
Mich hast du überzeugt. Also
danke.
Ich find's sehr, sehr spannend. Wie gesagt, wenn sich jemand bei Christoph oder bei mir melden möchte, liebe Stadtverwaltung Koblenz, in den Shownotes. In den Shownotes sind unsere LinkedIn-Profile verlinkt. Bei Christoph Rädke, glaube ich, gibt's nicht so viele. Christian Wolfs gibt's aber viel zu viele. Also dann sollte man sich schon an den Link halten. Das ist definitiv ein super interessanter Ansatz und ich glaube auch, dass das gute Chancen hat. Ich bin sehr gespannt, mehr davon zu hören. Wenn dein White Paper veröffentlicht ist, dann werde ich mir das auf jeden Fall anschauen. Und ich wünsche mir, dass deine Vision auch Wirklichkeit wird. Viel Erfolg dabei.
Danke, Christian.
Danke, dass du da warst.
Sehr gerne.
Das war mein Gespräch mit Christoph Rädke über das Konzept des Angel in Residence. Ich glaube, sein Konzept kann wirklich nochmal einen Unterschied machen und die bisher erfolgreichen Methoden der Startup-Förderung ergänzen. Besonders wertvoll fand ich die Ausbildung und überhaupt mal Anwerbung neuer Business Angels. Er hat schon recht. In den meisten Regionen gibt es erfolgreiche Unternehmer oder außerordentlich gut verdienende Manager, die aber selten und schon gar nicht strukturiert in Startups investieren. Er hat in Mannheim so eine Angel Academy gestartet, die lokale Unternehmer an das Thema Investieren heranführt. Und so etwas kann privates Kapital mobilisieren, das dauerhaft in der Region Arbeitsplätze schafft und immer wieder im Kreis fließt. Und das Beste ist, dafür muss kein Cent Steuergeld in die Hand genommen werden. Fast kein Steuergeld. Ein sehr mächtiger Hebel für das Ökosystem und letztlich ein Boost für die wirtschaftliche Stärke vor Ort. Mich hat das sehr überzeugt. Ich finde es wirklich ein klasse Konzept und ich würde das gerne weiter fördern. Vielleicht auch selbst als Angel in Residence. Wenn du mehr wissen willst oder selbst darüber nachdenkst, so ein Modell in deiner Stadt anzustoßen, findest du das LinkedIn-Profil von Christoph in den Shownotes. Meins findest du da auch und du darfst mir gerne folgen und mir Feedback zum Podcast schicken. Freue mich drauf. Danke, dass du heute dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, sag's weiter, lass eine positive Bewertung da und wir hören uns in der nächsten Folge von This is not Berlin.